Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Europa sucht neue Handelspartner, diversifiziert Lieferketten und blickt angesichts globaler Machtverschiebungen wieder stärker nach Lateinamerika. Gleichzeitig wächst der geopolitische Wettbewerb um Einfluss in der Region zwischen den USA, China und Europa. Genau dieser Entwicklung widmet sich die neue Ausgabe der Auslandsinformationen. Sie fragt, warum Lateinamerika heute wieder an strategischer Bedeutung gewinnt und welche Chancen, aber auch Herausforderungen sich daraus für Europa und Deutschland ergeben. Denn die Region steht nicht nur für wirtschaftliche Perspektiven und neue Partnerschaften, sie steht zugleich vor tiefgreifenden politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Und kaum ein Land verdeutlicht das so eindrücklich wie Nicaragua. Seit mehreren Jahren baut die Regierung unter Präsident Daniel Ortega und seiner Ehefrau und Vizepräsidentin Rosario Murillo demokratische Institutionen systematisch ab. Oppositionelle werden verfolgt, unabhängige Medien geschlossen, Kirchen und Universitäten unter Druck gesetzt. Selbst Menschen, die das Land längst verlassen haben, geraten weiterhin ins Visier des Regimes. Was sagt uns diese Entwicklung über Nicaragua? Was sagt sie über Lateinamerika? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Europa? Darüber spreche ich heute mit dem Rechtswissenschaftler Jan-Michael Simon. Er ist Vorsitzender der unabhängigen Expertengruppe der Vereinten Nationen für Nicaragua und Senior Researcher am Max-Planck-Institut und untersucht seit mehreren Jahren die Menschenrechtslage in Nicaragua. Mein Name ist Barna Taschko-Padran. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Hallo Herr Simon, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank, dass Sie Nicaragua Ihre Aufmerksamkeit richten.
Wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Aufwärmrunde. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie bitte vervollständigen. Einverstanden?
Ja.
Nicaragua ist heute für mich
ein Land, in dem die Menschenrechte abgeschafft wurden.
Wer Nicaragua verstehen möchte, muss
unsere Berichte lesen.
Hoffnung entsteht in Nicaragua, wenn
die Regierung einsieht, dass sie nicht mehr weiter regieren sollte.
Herr Simon, die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado hat in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen mit uns gesprochen und sie sagt, die Demokratisierung Venezuelas wird für Lateinamerika das sein, was der Fall der Berliner Mauer für Europa war. Und sie ist überzeugt, dass ein demokratischer Wandel in Venezuela quasi Schockwellen durch ganz Lateinamerika schicken und letztlich auch autoritäre Regime wie in Kuba oder Nicaragua ins Wanken bringen könnte. Wie realistisch ist dieses Szenario aus Ihrer Sicht?
Da müsste ich gleich eine Gegenfrage stellen. Wie realistisch sehen Sie die Demokratisierung in Venezuela? Wenn man jetzt annimmt, dass sie realistisch ist, würde ich Frau Machado im Fall von Nicaragua nicht unbedingt zustimmen. Denn Nicaragua hat sich so weit von der internationalen Gemeinschaft und von allen seinen Partnern, die sie auch vorher hatten in der Region, abgeschottet, dass keine wesentlichen Einfluss auf das Durchregieren von Herrn Ortega und Frau Murillo haben wird. Es handelt sich auch mitnichten um eine autoritäre Regierung, sondern um eine dynastische Diktatur mit quasi totalitären Strukturen, die weit über das hinausgeht, was Sie in Venezuela kennen.
Jetzt haben Sie von einer dynastischen Diktatur gesprochen. Vielleicht lohnt es sich an der Stelle mal einen genaueren Blick auf Nicaragua zu werfen, weil ich das Gefühl habe, in der europäischen Berichterstattung spielt das Land eher eine nebensächliche Rolle und gerade auch die Menschenrechtssituation, die ist in den deutschen Medien eigentlich kaum präsent. Wenn Sie die Lage beschreiben müssten, in welcher politischen Situation befindet sich Nicaragua denn aktuell?
Nicaragua befindet sich in der Hand von einem Präsidenten-Ehepaar, einmalig auf der Welt. Es gibt dort einen Staatspräsidenten und eine Staatspräsidentin. Seit einer Verfassungsreform, die sie vor einem Jahr durchgeführt haben, die keine Reform ist, denn dafür müsste man ja in eine entsprechende Versammlung auch haben, man müsste auch ein entsprechendes Parlament möglicherweise haben, je nachdem, wie die Struktur oder die Architektur, die politisch im Staatswesen aufgebaut ist. Keines davon ist der Fall. Da hat Herr Ortega und Frau Murillo das alleinige Entscheidungsrecht in diesem Land und hat sich vorgenommen, für den Fall, dass Herr Ortega, der hochbetagt ist, 80 Jahre alt, krank ist, ab dann schon einmal vorzusorgen und eine Co-Präsidentin einzusetzen, die nie vom Volk gewählt wurde, also in dieser Position. Und gleichzeitig hat man sich vorgenommen, auch noch Vizepräsidenten einzusetzen. Und da liegt es einigermaßen nahe, dass das dann weitere Familienangehörige würden. Soweit die Lage, was die Staatsspitze angeht. Darunter befindet sich dann eine Struktur, in der der Staat die Partei ist, also die FSLN, die Nicaraguanische Befreiungspartei. Damit haben sie eine Einheit von Familie, Staat und Partei in einer Hand. Die Kommandostruktur unterhalb der Familienstruktur von Ortega und Murillo ist relativ dünn, weil man seinen eigenen Leuten nicht traut. Der lässt sich letztlich auf 5 bis 8 Personen begrenzen. Und dann wird auf Strukturen zurückgegriffen, die Angst verbreiten, sodass der Rest entsprechend dieser Befehlsstruktur dann zu folgen hat. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird man entweder ins Gefängnis geschmissen oder man wird seines Vermögens beraubt oder des Landes verwiesen, seiner Staatsangehörigkeit wird entzogen und Ähnliches. Ja. Das ist soweit die Situation in Nicaragua. Anders, deswegen erlaube ich mir eben halt, wie gesagt, den Hinweis, dass es in Venezuela da durchaus horizontaler zugeht, obwohl man da auch von einer Diktatur sprechen kann. Allerdings ist die sozusagen die Machtstruktur viel, viel breiter aufgebaut. Und deswegen ist das Regime auch stabiler. Das Regime in Nicaragua ist nicht so stabil, wie es aussieht, da es auf einer ganz dünnen und wackeligen Struktur aufgebaut ist. Und deswegen würde ich auch sagen, dass unabhängig von dem, was da in Venezuela passiert, sollte der Stein ins Rollen kommen und in Nicaragua an dieser dünnen Struktur nachhaltig gewackelt werden, dann wird dieses Regime relativ schnell fallen.
Wie kam es denn zu dieser Entwicklung? Ist das ein plötzlicher Bruch gewesen, Herr Simon, oder das Ergebnis eines ja vielleicht schleichenden Prozesses?
Das ist ein schleichender, langer Prozess gewesen, der letztlich zurückzuführen ist auf die Wahlen, in der die FSLN abgewählt wurde, Ende der 80er Jahre, und wo es 1990 dann zu einer neuen Regierung demokratischer Art kam, unter Frau Chamorro. Danach hat dann Herr Ortega aus dem Wahlverlust gelernt und sich soweit den Weg vorbereitet, auch mit Partnern anderer Parteien, insbesondere der Liberalen Partei in Nicaragua, damit bei der nächsten Wahl, in der er sich zur Wahl stellen würde, er erstens gewählt wird und zweitens ihm nicht nochmal passiert, dass er eine Wahl danach verlieren würde. Und genauso ist es dann gekommen. 2006 hat Herr Ortega die Wahlen gewonnen und regiert seitdem in Nicaragua durch, zunehmend mit flagranteren Wahlmanipulationen, die letzte aus dem Jahr 2021, indem er sämtliche oppositionelle Präsidentschaftskandidaten einsperren ließ und nachher des Landes verwiesen hat und ihnen die Staatsangehörigkeit entzogen hat, war nun der flagranteste Fall des Wahlklaus, nicht? Von Betrug kann man da gar nicht mehr sprechen, denn bei Betrug muss es ja verdeckt vorgehen. Das war ein offener Wahlklau, dem allerdings dann weder die Organisation amerikanischer Staaten noch die Europäische Union das hat folgen lassen, was hätte passieren müssen, schon zum damaligen Zeitpunkt, in dem man die Regierung nicht anerkannt hätte. Man hat sich natürlich dazu durchgerungen, die Wahl entsprechend anzuzweifeln, aber man hat sich nicht dazu durchgerungen, das zu tun, was man in Venezuela damals gemacht hat, schlicht und einfach die Regierung nicht anzuerkennen. Das war ein Fehler. Und daraus hat dann Herr Ortega dann weiter sein Kapital geschlagen und sich soweit in seiner Machtstruktur dann konsolidiert. Wie gesagt, mit der letzten Verfassungsreform in Anführungsstrichen, weil das Papier ist es nicht wert, auf das es auch geschrieben wurde. Es ist ein Pamphlet und keine Verfassung. Da hat dann nochmal den Schlusspunkt dazu gesetzt.
Das heißt, es geht hier gar nicht um einzelne Menschenrechtsverletzungen, sondern eigentlich ein regelrechtes System staatlicher Kontrolle. Was bedeutet das denn ganz konkret für den Alltag der Menschen?
Für den Alltag der Menschen bedeutet das ein Leben in Angst, in dem sie sich entweder einrichten unter der Fuchtel der Familiendynastie oder sich aus dem Land machen, wie 12% der Bevölkerung es seit April 2018 gemacht haben. Also Nicaragua war bei weitem kein Land, das wie ähnlich wie in Honduras und El Salvador und Guatemala das Land massiv verlassen hat, um sozusagen im Ausland sein Auskommen zu finden und durch entsprechende Überweisung seiner Familienangehörigen innerhalb des Landes zu ernähren. Das war in Nicaragua eher weniger der Fall. Umso beeindruckender die Zahl von 12%, die das Land seit den Unruhen 2018 verlassen haben. Und um Ihnen nur mal Eindruck zu geben, wie die sozusagen diese strukturiert ist diese Migration. Da gibt es viele, die sind aus dem Land geflohen, weil sie dort nicht mehr sicher fühlten. 350.000 Asylanträge sind gestellt worden seitdem. Das ist eine enorme Zahl, wenn man bedenkt, dass es junge Bevölkerung handelt von 7 Millionen. Nicht? In Venezuela 30 Millionen. Das sind in der Tat noch mehr, allerdings über einen erheblichen Zeitraum, haben das Land verlassen, 7 bis 8 Millionen. Das heißt ungefähr 20%. Aber die Asylanträge, wenn Sie sich die mal anschauen, die sind proportional erheblich höher im Fall von Nicaragua, als das im Fall von Venezuela der Fall ist.
Das heißt, die Repressionen betreffen nicht nur Oppositionelle, sondern verändern die gesamte Gesellschaft, richtig?
Es geht darum, jede Form sozialer Organisation, die auch nur entfernt im Verdacht steht, sich nicht der Fuchtel der Regierung zu fügen, auszuschalten und gleichzustellen. Also es wird, im Prinzip wird Gesellschaft abgeschafft. Also Parallelen dazu werden Sie in Nordkorea finden. Selbst in Kuba, und ich mache den Vergleich jetzt sehr bewusst, werden Sie ein Ausmaß von Ausschaltung von Gesellschaft so nicht finden. Und das betrifft insbesondere die Ausübung der Religionsfreiheit. Ja, also in Nicaragua, das ist auch wenigen bekannt, ist die Regierung so weit gegangen, dass sie sich sozusagen die katholische Kirche und auch evangelikale Christen gefügig gemacht hat. Das geht sogar so weit, dass Prozessionen zur Karwoche verhindert werden, Priester, Bischöfe des Landes verwiesen werden und ihrer Staatsangehörigkeit beraubt werden. Das ist ein Ausmaß, dass sie so selbst in Kuba nicht und schon gar nicht in Venezuela gesehen haben.
Lassen Sie uns den Blick etwas weiten und darauf schauen, welche Rolle Nicaragua heute im internationalen Umfeld spielt. Mit Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat sich ja auch die US-Außenpolitik gegenüber Lateinamerika doch sehr verändert. Welche Auswirkungen könnte die US-Regierung auf das Regime in Managua haben? Können die etwas bewirken?
Da würde ich sagen, natürlich könnten sie einiges bewirken, denn wie man im Englischen sagt, die haben eine große Leverage, also eine Hebelkraft, die sie einsetzen können. Und die Größe ist, dass 50
Prozent sämtlicher Exporte Nicaraguas in die USA gehen. Von den Remittances, das heißt den Rücküberweisungen von dem Ausland arbeitstätigen Nicaraguanern, ist ein Großteil, kommt da aus den USA. Das macht ungefähr 30% vom Bruttosozialprodukt von Nicaragua aus. Alleine die Zahlen und die Größenordnung zeigen Ihnen, dass wenn man in den USA versuchen würde, den wirtschaftlichen Hebel anzusetzen, dann würde das in der Tat sehr kurzfristig sogar Folgen haben. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass sie damit natürlich auch die Menschen treffen würden und die würden sich dann noch vermehrter aufmachen, gehen Norden. Das heißt, damit würden sie eine weitere Migrationswelle sozusagen in Bewegung bringen, die kontraproduktiv wäre vor dem Hintergrund der innenpolitischen Situation in den USA. Das heißt, ihnen bleibt da noch entsprechend Sanktionen zu verhängen gegen Verantwortliche des Regimes. Die sind auch entsprechend dann umgesetzt worden. Ihnen bleibt dann noch die Möglichkeit, entsprechend auf wirtschaftliche Akteure einzuwirken, die wiederum dann möglicherweise einwirken können auf das Regime. Das ist nicht zu weit treiben in bestimmten Teilen, aber so stark ist die Trump-Regierung nicht, wie man den Eindruck haben könnte. Sie sei es, denn wenn sie es wäre, dann wäre es bei so einem wackeligen Regime schon längst geschehen. Ja. Herr Ortega ist sehr clever, ist ein alter Guerillero, der seit 50 Jahren das Spiel mit der Macht kennt, dass er seine eigene Bevölkerung sozusagen als zur Geisel nimmt und sie als Pfand einsetzt, dass sich Washington nicht die Hebel einsetzt, die es durchaus einsetzen könnte. Ja, und das hat bislang auch Erfolg gehabt.
Neben den USA gibt es allerdings ja auch noch weitere Akteure, die ihren Einfluss in Lateinamerika in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut haben. Ich meine damit China und Russland, die sich ja in den letzten Jahren zunehmend in der Region engagieren. Welche Rolle spielen diese Staaten heute für Nicaragua?
Also China hat und auch Russland hat zunächst erstmal politisch ein gewisses Gewicht, weil dort, wo Nicaragua sozusagen sich angreifbar macht in multilateralen Umfeldern, ihnen China und Russland regelmäßig zur Seite springen. Ja. Dann, was die geostrategischen Interessen von größeren Spielern in der gegenwärtigen Situation ausmacht, hat natürlich Nicaragua durchaus und ist Nicaragua eine Attraktion, denn so nah an der US-amerikanischen Südgrenze sich einzurichten, ist durchaus etwas, was attraktiv ist und was auch Herr Ortega ausspielt. Er hat anders als im Fall von Venezuela keine Ölressourcen, aber er hat seine geostrategische Position in Zentralamerika und die spielt er aus. Da spielen auch die Russen gerne mit. Sie haben dort mehr als 500 Militärangehörige auf einer Operationsbasis im Land. Es ist jetzt letzte Woche öffentlich geworden, aber das war für Eingeweihte schon seit geraumer Zeit bekannt. Die Chinesen spielen auch immer wieder mal mit dem Gedanken, sozusagen die geostrategische Position von Nicaragua gegenüber den USA auszuspielen, indem sie zum Beispiel entsprechende Kanalprojekte alternativ zum Panama-Kanal auf die Tagesordnung stellen oder auch durchaus mal erwähnen, dass man durchaus geneigt sei, möglicherweise sich da mal einem Tiefseehafenprojekt zu widmen. Das alles ist von enormem, sagen wir mal, Gewicht gegenüber den Vereinigten Staaten und das weiß Herr Ortega auszuspielen. Weniger von Gewicht ist das, was China und schon gar nicht Russland dem Bruttosozialprodukt von Nicaragua sozusagen zukommen lassen können. Da ist das große Hauptgewicht bei Weitem auf den USA. Das heißt, auch in der Handelsbilanz hat man da keine größeren Gewinne zu verzeichnen. Aber es ist vor allem diese geostrategische Position, die Nicaragua hat, die es auch schon immer in den 80er Jahren ausgespielt hat, die Herr Ortega ausspielt als Karte.
Wenn Sie jetzt von der geostrategischen Position Nicaragua sprechen, was halten denn die Nachbarstaaten von dem Ortega-Murillo-Regime? Also beobachten Sie da auch eine engere Zusammenarbeit mit anderen autoritären Regierungen?
Also direkt jetzt nicht. In der Vergangenheit wurde da Hände geschüttelt mit dem Iran, mit den Kubanern natürlich. Aber letztlich ist mir nichts bekannt, was da wirklich von Gewicht wäre. Ja, denn ich meine, jetzt ist zum Beispiel in der letzten Woche in Panama, hat sich der kostarikanische Außenminister, der auf der Generalversammlung der Organisation Amerikanischer Staaten zugegen war, öffentlich dazu geäußert, dass man an der Grenze entsprechende Strukturen und Personen, die in Verbindung mit Strukturen von der Hisbollah stehen würden, habhaft geworden ist. Das mag zwar sein, aber ich kann Ihnen sagen, das ist jetzt nichts, was von zentralem Gewicht und von zentralem Interesse für die Machtverfestigung von Herrn Ortega und Murillo in Nicaragua wirklich eine wesentliche Rolle spielen würde. Ja, das würde ich jetzt nicht so sehen. Also wesentlich ist China und Russland und die geostrategische Position, die Nicaragua hat. Das ist das, was vor allem in Gewicht fällt.
Herr Simon, Europa richtet ja derzeit auch wieder seinen Blick stärker auf Lateinamerika. Und da geht es vor allem viel um Handel, kritische Rohstoffe, neue Lieferketten und auch strategische Partnerschaften. Wie denken Sie, gelingt es, wirtschaftliche Interessen und die demokratischen Werte jetzt gleichermaßen ernst zu nehmen?
Na ja, gut, Sie haben ja, wie gesagt, Freihandelsabkommen, das nun endgültig in Kraft ist seit Juni letzten Jahres, als die Wallonie dann dem Freihandelsabkommen mit Zentralamerika zugestimmt hat. Und da gibt es eine entsprechend anspruchsvolle Demokratieklausel. Man muss sich schon die Frage stellen, warum man im Fall von Zentralamerika, wenn man einen großen Elefanten im Raum hat wie Nicaragua, wie gesagt, der Vergleich mit Nordkorea, den ich da gerade geführt habe, der ist mit Sicherheit nicht völlig desproportional, sondern trifft die Sache wohl eher im Kern, dass man da nicht wenigstens die Dialogklausel auslöst, innerhalb der Demokratieklausel, die dazu führt, dass man sich mal darüber näher unterhält, wie im Rahmen des Freihandels mit der Europäischen Union entsprechende rechtsstaatliche und menschenrechtliche Garantien eingehalten werden. Ja. Da hat sich die Kommission, und zwar insbesondere der Handelskommissar, bislang nicht bewegt. Und auch die Außenbeauftragte hat sich da auch nicht bewegt. Trotz mehrfacher Nachfrage, die ich jetzt schon in den letzten 4 Jahren gemacht habe zu dem Thema.
Zum Abschluss vielleicht nochmal den Blick nach vorne richten. Was wäre für Sie das erste Zeichen dafür, dass sich Nicaragua wieder in Richtung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bewegt?
Dass diese Regierung in Anführungsstrichen schlicht und einfach sich freien Wahlen stellt, zu Bedingungen, die auch die Kategorie freie Wahl entsprechen. Und das geht nur dann, ja, wenn entsprechend wieder eine freie Presse zugelassen wird, die entsprechenden Kandidaten wieder ins Land kommen, ihnen ihre Staatsangehörigkeit wiedergegeben wird und Ähnliches. Das ist alles ein Szenario, was ich für relativ unwahrscheinlich halte. Ja. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass innerhalb des Regimes man zu dem Schluss kommt, und damit meine ich nicht Herrn Ortega und Murillo, sondern die Strukturen, auf denen sie aufbauen, dass es so nicht weitergehen kann. Und dann werden sie ähnlich wie in Venezuela zwar keine Delcy Rodríguez mehr haben, nicht, aber vielleicht jemand anderen oder andere, die dann das Zepter übernehmen und die dann sozusagen das Land darauf vorbereiten, sich demokratischen Wahlen wiederzustellen. Na, mit den beiden, die da in der Regierung sind, sehe ich das nicht.
Herr Simon, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer sich für das Thema interessiert, dem empfehle ich die neue Ausgabe der Auslandsinformationen mit dem Titel Lateinamerika, der unterschätzte Partner. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jan-Michael Simon und ich haben uns heute am 2. Juli unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.